Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich, guten Abend. Positive Zahlen, kein Grund zur Entwarnung. Das war die Kernbotschaft, die RKI-Chef Lothar Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz verkündeten. Unterdessen hat die Bundesregierung inzwischen mehr als 20 Länder als Hochrisikogebiete deklariert, darunter Tschechien, Spanien, Portugal. Die Entwicklungen um das Coronavirus in Deutschland und in Europa, es ist das zentrale Thema dieser Sendung. Armin Laschet ist auch per Briefwahl als CDU-Parteichef bestätigt worden und am Landgericht Leipzig muss sich ein Elitesoldat der Kommando-Spezialkräfte wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz verantworten. Die Polizei hatte bei ihm im vergangenen Frühjahr ein ganzes Waffenlager im Garten ausgehoben. Auch dies Thema dieser Sendung, die wie immer um kurz vor Mitternacht mit der Presseschau endet. Zunächst der Blick nach Berlin. Die Sorge vor Weihnachten und vor Silvester war groß, würden Familientreffen und entsprechende Feiern die Zahl der Corona-Fälle und mit ihnen auch die Auslastung der Intensivstationen in die Höhe schnellen lassen. Nun, rund einen Monat später ist klar, die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Ein starker Anstieg von Covid-19-Erkrankungen nach eben diesen Feiertagen ist ausgeblieben. Leicht positiv nannte denn auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, den Trend heute. Volker Fintermer berichtet aus Berlin.
Der Erkenntnisgewinn hält sich manchmal doch in Grenzen und wird auch durch die täglichen Appelle nicht besser. Und da ist auch der Eindruck nicht von der Hand zu weisen, da soll dem beginnenden Stimmungswechsel in der Bevölkerung vorgebaut werden, wo die Skepsis den jüngsten Umfragen zufolge wächst. Gestern erst hat die Kanzlerin den verlängerten Lockdown erläutert und verteidigt und heute der Gesundheitsminister mit den medizinischen Experten im Gefolge. Und die eigentliche Botschaft war einmal mehr der Appell, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten.
Die Zahlen entwickeln sich in die richtige Richtung, aber sie sind immer noch auf zu hohem Niveau. Und worum es ja gemeinsam geht, ist, dass wir jetzt durch die verstärkten Anstrengungen es aber gemeinsam schaffen, jetzt die Zahlen so weit runterzudrücken, dass dieses Virus, diese Pandemie wieder gut kontrollierbar ist.
Neu war dagegen der Hinweis, dass es keinen Weihnachts- oder Silvester-Peak bei den Neuinfektionen gab, der ja im Vorfeld ob der großzügigeren Kontaktregelungen über die Feiertage erwartet wurde, was jetzt aber mit ein Grund für die rückläufigen Zahlen ist, wobei auf der anderen Seite die Todesrate heute erstmals die 50.000er-Marke überschritten hat. Da steht das Risiko in den Alten- und Pflegeheimen immer noch an erster Stelle, wo es RKI-Präsident Lothar Wieler zufolge immer noch eine hohe Gefährdung gibt.
Leider sehen wir nach wie vor sehr viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Und wir wissen aktuell von gut 900 Ausbrüchen. Wahrscheinlich gibt es auch eine Dunkelziffer. Die Covid-19-betroffenen Heime brauchen personelle Unterstützung und Hygieneunterstützung. Beispielsweise auch in Form von ärztlicher Betreuung, die das komplette Heim übersieht und eben nicht nur einzelne Patienten.
Ernüchternd waren dagegen auch die Erkenntnisse über die mögliche Ausbreitung der Virusmutanten, bei denen Christian Drosten von der Berliner Charité bislang nur von anekdotischen Erkenntnissen sprach.
Ob es jetzt zunimmt, das ist sehr schwer zu sagen. Also ich kann nur noch ganz kurz für die allernächste Zeit sagen, die Zahlen, die muss man immer auch in dem Licht verstehen, dass das häufig erste auffällige Fälle sind, denen man dann nachgeht und dann findet man in der Umgebung erste Kontakte. Und in diesen Kontaktuntersuchungen wird dann nach der Mutante speziell geschaut. Und da ist es natürlich dann gegeben, dass das so aussieht, als wäre das eine ganz hohe Nachweisrate für die Mutante. Das ist aber eine ganz starke Verzerrung.
Dennoch seien die Szenarien nicht von der Hand zu weisen, dass ein unkontrollierter Ausbruch der Mutante zu einem erneuten erheblichen Anstieg der Neuinfektionen führen könnte, betonte Drosten. Das müsse man sich angesichts der Erfahrungen in Großbritannien bewusst machen. Mit einer tatsächlichen Neuigkeit trat dagegen Sozialminister Hubertus Heil an die Öffentlichkeit. Denn die verschärfte Maskenpflicht im öffentlichen Raum wirft etwa auch die Frage nach der Unterstützung der Sozialbedürftigen auf.
Der Schutz von Corona darf aber keine Frage des Geldbeutels sein. Deshalb ist es richtig und notwendig, jetzt zügig einen Zuschuss für Corona-bedingte Belastungen für Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung in den verschiedenen Grundsicherungssystemen zur Verfügung zu stellen. Auch die Versorgung von Grundsicherungsempfängern mit medizinischen Masken muss gesichert sein. Hierfür tragen Bund und Länder Verantwortung.
Heil räumte jedoch ein, dass seine Pläne noch nicht in der Koalition und in der Bundesregierung abgestimmt sind. Dazu soll es am Wochenende und Anfang kommender Woche erste Gespräche geben.
Volker Findhammer berichtete aus Berlin. Schon länger war man davon ausgegangen, dass sich die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus schneller ausbreitet als die bisher vorherrschende Variante. Nun gibt es offenbar Anzeichen, dass sie auch mehr Menschen das Leben kostet. Dafür gebe es, Zitat, einige Hinweise. Das hat der britische Premierminister Boris Johnson heute bei einer Pressekonferenz in London gesagt. Thomas Spickhofen.
Es gebe Hinweise darauf, dass die neue, zuerst in Großbritannien registrierte Variante des Coronavirus tödlicher sei als die alte, erklärt Johnson bei einer Pressekonferenz aus dem Regierungssitz in 10 Downing Street.
There is some evidence that the new variant may be associated with a higher degree of mortality.
Die Datenlage sei allerdings noch unsicher, fügt Johnsons wissenschaftlicher Chefberater Patrick Vallance hinzu. Wenn wir uns die Daten von Patienten in den Krankenhäusern ansehen, dann sind sie bei der alten und der neuen Variante gleich. Wenn wir uns aber die Daten von all denen ansehen, die positiv getestet wurden, dann stellen wir ein höheres Risiko bei denen mit der neuen Variante verglichen zu denen mit der alten Variante fest.
For those who have the new variant compared to the old virus.
Eine Erklärung dafür nennt der Regierungsberater nicht, aber er erläutert, was das in konkreten Zahlen heißt.
If you took somebody in their 60s, a man in their 60s,
wenn wir einen infizierten Menschen um die 60 nehmen, dann liegt das durchschnittliche Risiko für ihn zu versterben in der alten Variante bei 10 von 1.000 Infizierten. In der neuen Variante liegt es bei 13 bis 14 von 1.000 Infizierten.
Roughly 13 or 14 people. Might be expected to die.
Die neue Covid-Variante wurde im Oktober zuerst in London und im Südosten von England entdeckt. Zurückverfolgen ließ sie sich bis in den September. Inzwischen hat sie sich im ganzen Land ausgebreitet und macht den größten Teil der Neuinfektionen aus. Sie ist der Grund dafür, warum die Krankenhäuser des britischen Gesundheitsdienstes NHS unter so immensem Druck stehen, sagt Johnson.
It's largely the impact of this new variant that means the NHS is under such intense pressure.
Die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken liegt nach Angaben des Premierministers jetzt um 78% höher als der Höchststand während der ersten Welle im vergangenen Frühjahr. Derzeit werden in Großbritannien täglich rund 40.000 neue Infektionen registriert. Gleichzeitig läuft das britische Impfprogramm auf Hochtouren. 5,5 Millionen Menschen wurden seit Anfang Dezember geimpft, davon allein 400.000 in einem 24-Stunden-Zeitraum von Donnerstag auf Freitag. Alle vorliegenden Belege zeigen, dass beide zurzeit eingesetzten Impfstoffe auch gegen die neue Variante effektiv sind, erklärt Boris Johnson.
All current evidence continues to show that both the vaccines we're currently using remain effective both against the old variant and this new variant.
Die neue Variante kann sich nach Berechnungen der Wissenschaftler zwischen 30% und 70% schneller ausbreiten. Woran das liege, wisse man aber noch nicht, sagt Johnsons Berater Vallance. Sie betreffe auch nicht eine Altersgruppe stärker als eine andere, sondern sei eine gleich große Bedrohung für alle.
Die zuerst in England nachgewiesene Coronavirus-Mutante ist nach britischen Erkenntnissen offenbar nicht nur ansteckender, sondern auch tödlicher als frühere Virusvarianten, Thomas Spickhofen berichtete. Am Telefon ist Franziska Brandner, europapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag. Guten Abend, Frau Brandner.
Guten Abend, Herr Heinrich.
Müssen in der EU die Schlagbäume runter, um Menschenleben zu retten?
Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die Mutation sich nicht weiter verbreitet und dass wir auch ansonsten die Corona-Pandemie besser in den Griff bekommen. Und wir sind der festen Überzeugung, dass dafür keine Schlagbäume wieder runtergehen müssen und auch nicht dürfen, weil sie mehr Chaos bringen als alles andere. Aber was wir schmerzlich merken und was auch gestern bei dem europäischen Gipfel eben leider nicht erreicht wurde, sind europäische Lösungen. Das ist eine europäische Teststrategie, eine europäische gemeinsame Definition von Kriterien für Beschränkungen. Das fehlt immer alles noch. Und da sehen wir leider, dass die deutsche Ratspräsidentschaft der EU im letzten halben Jahr hier nicht genug getan hat, um diese Einigung zu erreichen.
Und weil das alles fehlt, wäre es dann nicht deswegen clever zu sagen, Grenzen dicht, dann gucken wir auf unsere Einzelstaatlösungen und regeln das Problem alle zu Hause erstmal?
Wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass es sehr viele Beschränkungen heute schon gibt. Also Reisen einfach so kann ja keiner mehr. Dann gibt es die Quarantäneregeln, die 2-Test-Strategien. Es gibt noch Ausnahmen für Pendler und Familien in den Grenzregionen. Und das ist eigentlich nur die Frage, ob wir uns das noch erhalten, dass wir die Pendler und die Familien nicht jetzt auch noch wieder ihres Lebensraums auch berauben, sondern das weiterhin ermöglichen. Das heißt, es geht gar nicht darum, ob alle reisen dürfen, sondern wirklich, es geht um Pendler und die Familien in den Grenzregionen. Und da sind wir der festen Überzeugung, dass es möglich bleiben muss. Und dafür braucht es jetzt Taskforce für die Grenzregionen. Die fordern wir übrigens schon seit über einem halben Jahr, um sich auf konkrete Maßnahmen für die Grenzregion zu einigen.
Und was macht Sie so sicher, dass das jetzt passieren wird, wenn Sie es schon ein halbes Jahr fordern?
Wir machen jetzt vieles, was wir schon lange gefordert haben. Man kann die gleiche Frage mit Blick auf die Schulen stellen. Warum haben wir dort nicht den ganzen Sommer und den Herbst genutzt, um es besser vorzubereiten? Aber ich hoffe, dass wir sowohl bei den Schulen vorankommen als auch bei den Grenzen. Es ist eigentlich kein Hexenwerk. Ja, man müsste sich vereinbaren, zum Beispiel für Pendler, wo sie wie getestet werden. Beim Betrieb, zu Hause, wer überprüft es? Wo geben Sie diese Informationen hin? In welcher Sprache? Das ist kein Hexenwerk, das kann man organisieren. Und dafür müssen sich jetzt wirklich zum Beispiel Deutschland und Frankreich zusammentun, am besten auch mit der Schweiz in der Grenzregion zusammen, dann auf der anderen Seite Polen, Tschechien. Das muss möglich sein. Und wir brauchen da jetzt eine Ausweitung der Tests, um auch rechtzeitig zu sehen, wenn die Mutation sich verbreitet und eben auch dann gemeinsame Strategien für die Beschränkung.
Bis diese Entscheidungen getroffen sind, wird es dauern. Das Robert-Koch-Institut, die Bundesregierung, hat unter anderem Tschechien als Hochrisikogebiet nun ausgewiesen. Wie ist das zu rechtfertigen, dass es da immer noch einen vitalen Grenzverkehr gibt?
Der Grenzverkehr ist auch beschränkt auf die Pendler. Also einfach zum Einkaufen oder für einen Ausflug kann man schon längst nicht mehr über die Grenze, auch nicht von Deutschland nach Frankreich, auch nicht andersrum. Wie gesagt, es sind die Pendler und da müssen wir einfach auch feststellen, dass natürlich viele der Pendler gerade in der Pflege arbeiten, in Pflegeheimen und sie dort gerade auch stark gebraucht werden. Das heißt, es muss jetzt darum gehen, zu organisieren, dass sie täglich oder mehrfach wöchentlich getestet werden, am besten an ihrer Arbeitsstelle, damit das die Grenzen nicht blockiert. Und das muss dann aber auch überprüft werden. Das heißt, es geht jetzt wirklich um konkrete Fragen, weil wenn man das an der Grenze macht, dann haben wir extrem lange Schlangen und die Grenzen sind de facto wieder zu. Und deswegen geht es um die Umsetzung. Wo arbeiten die? In welchen Betrieben? Wie kann man das mit dem Testen sicherstellen und überprüfen, damit wir diesen Pendlerverkehr, aber auch die Familien, die über die Grenze hinweg leben, das weiterhin ermöglichen, ohne eine Gefahr für die Bevölkerung darzustellen?
Was ist Ihre Erklärung dafür, dass das nicht passiert ist bisher längst?
Das frage ich mich auch. Wirklich, ich habe wenig Verständnis dafür. Wir haben uns eigentlich im Sommer alle in die Hand versprochen, dass wir nicht die Grenzen wieder schließen, weil wir gesehen haben, dass es die Lieferketten wirklich zerbricht, dass es Chaos bricht, dass uns die Menschen dann in den Krankenhäusern fehlen, dass den Luxemburger unsere Juristen fehlen, dass es überall einfach nur Lücken reißt, die uns überhaupt nicht helfen. Wir hatten uns das fest versprochen. Der Herr Seehofer, Innenminister, hat das gesagt. Und leider wurde während der deutschen Ratspräsidentschaft viel zu wenig dafür getan. Jetzt ist es meiner Meinung nach zu knapp für gesamteuropäische Lösungen. Es wäre immer noch wünschenswerter. Deswegen muss jetzt der Fokus auf die Grenzregionen liegen, damit man das wenigstens hinbekommt.
Ist das Schlampigkeit oder Faulheit?
Ich möchte gar nicht jemandem das unterstellen, aber ich glaube, es war zu wenig Aufmerksamkeit auf diese Grenzregionen, zu wenig der europäische Fokus auf eine gemeinsame Teststrategie, auf eine gemeinsame Kriterienkataloge für Beschränkungen. Die Europäische Kommission hat es mehrfach angemahnt, gerade auch mit Blick auf die Testfrage. Und ich glaube, dass es ein politischer Fehler war, dass man da nicht genügend vorbereitet jetzt in diese neue Situation reingeht. Aber ich hoffe, dass man jetzt nachlegt und ich hoffe, dass wir aufhören, mit Grenzschließungen zu drohen. Es hat mich wirklich erschrocken, als Frau Merkel gesagt hat, nachdem ich ein halbes Jahr da nicht gut genug gearbeitet habe, drohe ich jetzt mit Grenzschließungen. Das kann in der EU kein Mittel sein, das ist kein guter europäischer Stil. Es geht darum, sich zusammenzusetzen und gemeinsam Lösungen zu finden.
Zeigt das, wie dünn diese ganze europäische Idee ist, wenn es brenzlig wird?
Wir haben in dem gesamten letzten Jahr gesehen, dass die europäische Integration immer noch zerbrechlich ist. genauso wie die Demokratie und dass wir sie jeden Tag aufs Neue stärken und verteidigen müssen. Dass es gar nichts Gottgegebenes ist und dass viele Reflexe immer noch national und klein-klein sind, obwohl sie uns schaden. Und das zeigt uns, dass wir eigentlich auch in den normalen Zeiten hier noch viel stärker zusammenarbeiten müssen, damit am Ende nicht mehr Grenzen entscheiden, sondern Inzidenzen. Dass wir das als eine Gesundheitsregion sehen in den Grenzregionen und dort der Fokus auf die Regionen kommt und nicht auf die Grenze.
Wir haben jetzt kurz auf Deutschland schon geguckt gehabt oder auf Frau Merkel haben Sie erwähnt, Herrn Seehofer. Sehen Sie das eigentlich in anderen europäischen Ländern besser angelegt? Also wird da versucht, europäisch zu agieren?
Wir haben in anderen europäischen Ländern gesehen, dass man versucht hat, länger noch mit den Maßnahmen an den Grenzen zu warten. Aber wir sehen generell, dass es eine Tendenz gibt, alles, was nicht läuft, nach Brüssel zu schieben und gleichzeitig zu wenig dafür zu tun, dass es europäisch harmonisch laufen kann. Wir haben aber andererseits auch gesehen, dass im Europäischen Parlament da alle Akteure, auch parteiübergreifend hinweg übrigens, daran immer wieder appelliert haben, dass die Kommission daran appelliert hat. Und dass es jetzt hoffentlich den nötigen Elan dafür auch gibt oder Druck, um sich da zu einigen. Aber Sie haben absolut recht, es ist eine gesamte europäische Aufgabe und überall ist die europäische Integrationsverankerung immer noch etwas Zerbrechliches.
Franziska Brandner, europapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Armin Laschet hat es jetzt auch ganz offiziell geschafft, nachdem der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens schon am vergangenen Wochenende bei einem Online-Parteitag zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt worden war, haben ihn die Delegierten auch in der anschließenden Briefwahl bestätigt. Caroline Born berichtet aus Berlin.
Wahlvorstand Thomas de Maizière macht es spannend. Zuerst verkündet er die Ergebnisse der Briefwahl für den 26-köpfigen Bundesvorstand, für die 7 Mitglieder des Präsidiums, den Bundesschatzmeister, den Mitgliederbeauftragten, die stellvertretenden Vorsitzenden, bevor er zum eigentlichen Ergebnis kommt.
Auf Armin Laschet entfielen 796 gültige Stimmen. Das entspricht 83,35%. Damit ist Armin Laschet zum neuen Vorsitzenden der CDU Deutschlands gewählt.
Damit es rechtssicher ist, haben die Delegierten das Ergebnis des Online-Parteitags per Briefwahl bestätigt. Dabei stand nur Armin Laschet zur Wahl, mit der Möglichkeit für oder gegen ihn zu stimmen oder sich zu enthalten. 159 Delegierte haben mit Nein gestimmt, 22 haben sich enthalten. Laschet hatte die virtuelle Stichwahl gegen Friedrich Merz am vergangenen Wochenende mit 521 Stimmen, knapp 53% der abgegebenen Stimmen gewonnen.
Das bedeutet, dass auch viele, die in den ersten Wahlgängen Norbert Röttgen und Friedrich Merz unterstützt haben, jetzt hinter dem neuen Vorsitzenden stehen.
So der jetzt offiziell bestätigte CDU-Chef Laschet. Das Ergebnis ist für ihn ein Signal der Einheit. Die haben in den vergangenen Tagen viele an der Spitze der CDU beschworen. So auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bei der Verkündung des Ergebnisses.
Mein Appell an alle, auch in der Union, ist: Nur geschlossen sind wir als CDU erfolgreich und nur eine geschlossene CDU ist auch eine starke CDU.
Es ist ein erster Erfolg für Laschet, der nun vor der Aufgabe steht, die Partei zu einen. Vor allem im Südwesten und in den ostdeutschen Landesverbänden gibt es viele Anhänger des unterlegenen Kandidaten Merz, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo im Juni gewählt wird und wo sich viele von Friedrich Merz eine konservativere Ausrichtung der CDU versprochen hatten. Unklar ist, ob sich Merz nach seiner Niederlage in die Parteiarbeit einbinden lässt. Zur Wahl ins Parteipräsidium hatte Merz sich nicht aufstellen lassen. Laschet muss nun, neben der Pandemiebekämpfung in Nordrhein-Westfalen, seine Rolle als Parteivorsitzender finden, im Schatten von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sein Ziel sei führen und zusammenführen, so Laschet. Er werde bald mit der CSU über das Wahlprogramm zur Bundestagswahl sprechen. Einigen muss sich die Union zudem über die Kanzlerkandidatur. Mit Blick auf die Gespräche mit CSU-Chef Markus Söder sagte Laschet der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, demoskopische Befunde seien zwar wichtig, aber könnten längst nicht die einzige Grundlage für solche Entscheidungen sein. Entscheidend sei, wer die größte Chance hätte, die Wahl für die Union zu gewinnen, so Laschet weiter. Wenn es nach ihm geht, soll dies erst im April festgelegt werden. Davor liegen die Landtagswahlen Mitte März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Am Samstag hält Laschet eine Rede beim Parteitag der CDU in Baden-Württemberg. Sein erster großer Auftritt als Parteichef. bei einem Landesverband, der sich pro Friedrich Merz positioniert hatte.
Caroline Born berichtete. Ja, Armin Laschet als CDU-Vorsitzender bestätigt, auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach 7. Falls Sie den Kommentar von Moritz Küpper verpasst haben, unter dlf.de können Sie ihn nachhören. Blick auf die Parteialternative für Deutschland. Neben Thüringens Landeschef Björn Höcke galt Andreas Kalbitz als wichtigster Vertreter der rechtsnationalen Strömung in der Partei bis zum vergangenen Frühjahr. Da erklärte der Bundesvorstand die Mitgliedschaft von Kalbitz zwar im Mai 2020 genau mit knapper Mehrheit für nichtig. Kalbitz wollte das nicht auf sich sitzen lassen und ging juristisch dagegen vor. Nun ist klar, auch in zweiter Instanz konnte sich der brandenburgische Landtagsabgeordnete nicht mit seinem Eilantrag durchsetzen, wieder Mitglied in der AfD zu sein. Nadine Lindner zu den Einzelheiten.
Am Ende ging es dann doch schnell. Nur gut eine Stunde hat das Berliner Kammergericht für seine Entscheidung gebraucht. Andreas Kalbitz darf vorerst nicht in die AfD zurückkehren. Der Bundesvorstand hatte im Mai seine Mitgliedschaft annulliert. Das Bundesschiedsgericht der Partei hatte dies im Juli bestätigt. Das Hauptargument des Berliner Kammergerichts, als sie die Berufung von Kalbitz zurückwiesen: Das Bundesschiedsgericht der AfD hat keine Fehler bei dieser Entscheidung gemacht. Der Brandenburger Landespolitiker Kalbitz war bis Mai Mitglied des Bundesvorstands gewesen. Seine Parteimitgliedschaft wurde auf Betreiben von Co-Parteichef Jörg Meuthen annulliert. Grund waren Kalbitz' Angaben zu Vormitgliedschaften bei den Republikanern und der heimattreuen deutschen Jugend, die nach Ansicht des AfD-Bundesvorstands nicht korrekt waren. Der Rechtsanwalt von Andreas Kalbitz, Andreas Schumacher, räumt nach der Entscheidung des Kammergerichts ein:
Wir sind natürlich mit dem Ergebnis, was wir hier heute gehabt haben, naturgemäß nicht zufrieden.
Es ist nur ein juristischer Zwischenschritt, denn heute geht es nur um eine Berufung im Eil, nicht im Hauptsacheverfahren. Schumacher weiter:
Herr Kalbitz wird natürlich das Verfahren bis zum Ende durchziehen. Ich gehe davon aus, dass es am Ende beim Bundesgerichtshof landen wird.
Zufriedenheit hingegen bei Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel, der die AfD vertritt.
Das Kammergericht hat die Entscheidung des Landgerichts bestätigt und das Landgericht hat die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts bestätigt. Das waren jetzt also mittlerweile drei Gerichte mit dieser Frage befasst und alle haben für meine Mandantin entschieden. Da freut man sich natürlich.
Noch einmal Steinhöfel:
Wenn das Hauptsacheverfahren tatsächlich irgendwann losgeht, wird man aber eine Entscheidung in der Rechtsmittelinstanz erst in 3 oder 4 Jahren haben.
Obwohl er kein Mitglied mehr ist, ist Andreas Kalbitz noch im Parteikontext aktiv. So rief er heute Abend unter anderem zu einer AfD-Demonstration auf. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz gilt Kalbitz gemeinsam mit dem Thüringer Parteichef Björn Höcke als erwiesen rechtsextrem. Mit Spannung wird zudem erwartet, ob der Verfassungsschutz in der kommenden Woche erklärt, ob er die gesamte AfD künftig als Verdachtsfall beobachtet oder nicht. Aus Medienberichten, unter anderem im Spiegel, geht hervor, dass ein 1000-seitiges Gutachten zur AfD, das eine Beobachtung befürwortet, derzeit im Bundesinnenministerium überprüft wird. Dabei geht es um rechtliche Fragen. Falls sich der Verfassungsschutz für eine Beobachtung der AfD entscheidet, muss dies gut begründet sein, um vor Gerichten Bestand zu haben. Denn aus ihrer Absicht, gegen eine Beobachtung zu klagen, hat die AfD nie ein Geheimnis gemacht. In der Berliner Landespolitik gibt es seit Mittwoch zudem eine heftige Auseinandersetzung zwischen der Landes-AfD-Fraktion und dem Innensenator. Der Vorwurf der AfD-Fraktion: Die Innenverwaltung habe ein Gutachten des Landesverfassungsschutzes auf politisches Geheiß nachgeschärft. Ein Sprecher des Innensenators nannte den Vorwurf eine glatte Lüge. Es habe sich nur um einen methodisch unsauberen Zwischenbericht gehandelt. Dass sich die Hinweise auf eine Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz nun verdichten, ist kein Zufall. Seit Januar 2019 wird die Gesamtpartei AfD als Prüffall des Verfassungsschutzes geführt. Laut einer selbstgesteckten Frist muss das Bundesamt innerhalb von 2 Jahren entscheiden, ob dann eine Beobachtung erfolgt oder nicht. Zudem darf dies nicht zu nah vor Wahlen erfolgen und die stehen Mitte März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an. Für FDP-Chef Christian Lindner ist die Entscheidung des Verfassungsschutzes nicht zentral. Lindner sagte im Interview der Woche im Deutschlandfunk:
Die AfD ist auch ohne Beobachtung durch den Verfassungsschutz in meinen Augen absolut unwählbar.
Die Langzeitthemen Kalbitz und Verfassungsschutz beschäftigen die AfD nach wie vor. Es ist ein unruhiger Start in dieses Superwahljahr.
Andreas Kalbitz ist mit seinem Eilantrag gegen einen Ausschluss aus der AfD gescheitert. Nadine Lindner berichtete. 23.34 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Und auch Frankreich, das westliche Nachbarland Deutschlands, verschärft seine Einreiseregeln. Marcel Wagner.
Der Test dürfe maximal 72 Stunden alt sein, hieß es aus dem Pariser Élysée-Palast. Ausgenommen seien aber Pendler, die die Grenze zum Arbeiten überschreiten oder Spediteure, die Waren nach oder durch Frankreich transportieren. Anders als für Reisende, die aktuell von Frankreich aus nach Deutschland reisen, wird es in umgekehrter Richtung aber offenbar keine Quarantänepflicht geben. Zumindest war davon in der Mitteilung des Präsidentenamtes keine Rede. Somit bleiben Reisen nach Frankreich mit negativem Test weiter unbeschränkt möglich. Die Entscheidung zu dieser Verschärfung hatte Präsident Emmanuel Macron nach Beratungen zwischen den Staats- und Regierungschefs der EU getroffen, bei denen es vor allem darum gegangen war, den Kampf gegen die Corona-Pandemie stärker abzustimmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuvor kritisiert, dass einige Länder trotz steigender Zahlen nicht genug gegen die Ausbreitung des Virus unternehmen würden. In Frankreich sind Geschäfte, Kindergärten und Schulen aktuell komplett geöffnet. Die Gastronomie, Theater, Museen und viele andere Einrichtungen sind aber geschlossen. Außerdem gilt im ganzen Land zwischen 6 Uhr abends und 6 Uhr morgens eine strikte Ausgangssperre.
Die Debatte um Grenzkontrollen war ebenfalls Thema unserer Kommentarsendung um kurz nach 7. Tonja Koch, unsere Landeskorrespondentin in Saarbrücken, hat kommentiert. Auch diesen Kommentar können Sie nachhören unter dlf.de. Ebenfalls zum Thema Corona, mit dem Thema Corona machen wir weiter. Griechenland will seine weiterführenden Schulen offenbar Anfang Februar schon wieder öffnen. Verena Schelter.
Darauf haben viele Schüler, Lehrer und Eltern seit bald 3 Monaten gewartet. Nach Beratungen mit dem Corona-Krisenstab hat die Regierung in Athen nun verkündet, ab 1. Februar öffnen endlich auch die weiterführenden Schulen wieder. Allerdings gilt für alle Schülerinnen und Schüler Maskenpflicht. Kitas und Grundschulen haben bereits seit 2 Wochen den Betrieb wieder aufgenommen. Außerdem durfte der Einzelhandel wieder öffnen, um die Wirtschaft zu stützen. Virologen sehen die Öffnung der Schulen allerdings skeptisch, vor allem im Hinblick auf die neuartigen Mutationen des Coronavirus. Die Experten befürchten, dass sich diese vor allem in der Millionenstadt Athen ausbreiten könnten. Auch deshalb wird es vorerst keine Erleichterungen für Reisende aus dem Ausland geben. Sie müssen weiterhin einen negativen PCR-Test vorlegen und sich nach Einreise für 7 Tage in Quarantäne begeben. Diese Maßnahme gilt vorerst bis 8. Februar. Ebenso bleibt die Sperrstunde zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens bestehen. Auch muss jeder, der das Haus verlässt, weiterhin eine SMS an den Zivilschutz senden, mit einer entsprechenden Begründung, wie etwa ein Arztbesuch oder ein Einkauf im Supermarkt. Laut Gesundheitsministerium haben sich in Griechenland innerhalb der letzten 24 Stunden 585 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 28 Menschen sind gestorben.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will ein Zeichen für die Opfer der Corona-Pandemie setzen. Birgit Schmeitzner.
Bundespräsident Steinmeier hatte wiederholt eine öffentliche Trauerfeier für die Covid-19-Toten angeregt. Jetzt steht fest, es wird eine zentrale Gedenkfeier geben, Steinmeier zufolge nach Ostern. Damit will er gemeinsam mit den anderen Verfassungsorganen, also Vertretern etwa von Bundestag und Bundesregierung, ein Zeichen setzen. Und zwar ein Zeichen, dass die Gesellschaft gemeinsam trauert, die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht vergisst. Steinmeier ruft zudem die Menschen in Deutschland auf, sich an einer Aktion unter dem Motto Lichtfenster zu beteiligen. Die Idee, ein Licht ans eigene Fenster stellen oder ein Bild davon in den sozialen Netzwerken teilen, als Zeichen der Trauer, der Anteilnahme und des Mitgefühls. In seinem Aufruf sagt der Bundespräsident, diese Corona-Wochen seien für zu viele Menschen schrecklich dunkel, weil sie auf Intensivstationen oder im Pflegeheim um ihr Leben kämpfen, weil sie um geliebte Menschen bangen oder um Angehörige trauern. Die Toten der Corona-Pandemie, betont Steinmeier, seien keine bloße Statistik. Jede Zahl stehe für einen Menschen, der unendlich fehle.
Wir blicken in die USA. Donald Trump ist zwar nicht mehr im Amt, aber das Amtsenthebungsverfahren gegen den Ex-Präsidenten, es geht dennoch weiter. Julia Kastein.
Am Montag wird die Anklageschrift vom Repräsentantenhaus an den Senat weitergeleitet. Das hat der neue Mehrheitsführer dort angekündigt, Demokrat Chuck Schumer. Wegen der Ausschreitung am Kapitol mit 5 Toten soll Trump wegen Anstiftung zum Aufruhr verurteilt werden. Wann das eigentliche Verfahren beginnt, ließ Schumer offen, aber es werde in jedem Fall stattfinden. Einige Republikaner hoffen, dass das Impeachment-Verfahren nicht fortgesetzt wird. Aus ihrer Sicht wäre das eine Geste der Versöhnung. Der republikanische Fraktionschef im Senat Mitch McConnell würde gerne wenigstens bis Mitte Februar warten, damit Trump genügend Zeit hat, sich vorzubereiten und einen Anwalt zu suchen. Die meisten Demokraten drängen dagegen auf eine schnelle Verurteilung. Erst dann sei ein Neuanfang möglich. Ob sie dafür die nötige Zweidrittelmehrheit haben, ist fraglich. Mindestens 17 republikanische Senatoren müssten zustimmen. Bei Verurteilung könnte der Kongress mit einfacher Mehrheit auch beschließen, dass Trump nie wieder Präsident werden oder ein anderes öffentliches Amt bekleiden kann. Trump ist der erste Präsident in der US-Geschichte, gegen den gleich zwei Amtsenthebungsverfahren angestrengt wurden. Das erste scheiterte im Februar 2020.
39 Migranten starben im Oktober 2019 in einem Lastwagen in Großbritannien. Jetzt gibt es ein Urteil gegen die Mitglieder einer Schleuserbande. Udo Schmidt.
Zwei Köpfe der Schleuserbande, die das Londoner Gericht für den Tod der 8 Frauen und 31 Männer aus Vietnam verantwortlich macht, wurden heute zu 27 und 20 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen Totschlags und Menschenhandel. Der Fahrer des Lkw erhielt eine Haftstrafe von 13 Jahren und 4 Monaten. Die 39 Vietnamesen waren in einem luftdichten Kühllaster erstickt und im Oktober 2019 auf einem Parkplatz östlich von London entdeckt worden. Die zum Teil jugendlichen Opfer sollen dem Menschenhändlerring jeweils mehr als 10.000 Euro gezahlt haben, um nach Großbritannien geschleust zu werden. Bei einer Anhörung vor 2 Wochen waren im Gerichtssaal Sprachnachrichten vorgespielt worden, die die sterbenden Frauen und Männer an ihre Angehörigen verschickt hatten. Bisher wurden in diesem Fall von Menschenhandel 8 Verantwortliche schuldig gesprochen.
Der Prozess um die Istanbuler Gezi-Proteste muss neu aufgerollt werden. Aus der Türkei Christian Buttgereit.
Als vor knapp einem Jahr alle 9 Angeklagten aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurden, war das eine große Überraschung. Angeklagt waren sie wegen des Vorwurfs eines Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013. Der Staatsanwalt ging sofort in Berufung und bekam nun Recht. Das Berufungsgericht entschied, die Freisprüche aufzuheben. Der Fall solle erneut vor dem zuständigen Gericht geprüft werden. Prominentester Angeklagter ist der Kulturförderer und Unternehmer Osman Kavala. Er musste trotz des Freispruchs in Untersuchungshaft bleiben. Die Staatsanwaltschaft hatte zusätzliche Spionagevorwürfe erhoben und ihm einen Umsturzversuch im Zusammenhang mit dem gescheiterten Militärputsch 2016 angehängt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Dezember 2019 entschieden, dass Kavalas inzwischen mehr als 3-jährige Untersuchungshaft sofort beendet werden müsse. Die Türkei hat darauf nicht reagiert. Allerdings wurde gegen die Richter, die im vergangenen Jahr alle Angeklagten freigesprochen hatten, eine Untersuchung eingeleitet.
Wir kommen zur Börse. Wie es in Frankfurt auf dem Parkett aussah, weiß Bianca von der Au.
Eine Woche der großen Erwartungen geht zu Ende. Anleger hatten der Vereidigung des neuen US-Präsidenten entgegengefiebert. Viel Hoffnung ist mit Blick auf Bidens Amtsantritt im Spiel, die Aktienkurse diesseits und jenseits des Atlantiks in die Höhe schießen ließ. Gegen Ende der Woche ist auf beiden Seiten Verschnaufpause angesagt. Der DAX verlässt den Handel mit einem leichten Minus bei 13.874 Punkten. Auf die Woche gerechnet ist das immer noch ein Gewinn von gut 1%. In einem ansonsten schwachen Marktumfeld stützten 2 Industrieikonen das deutsche Börsenbarometer und verhinderten stärkere Verluste. Der Münchner Technologiekonzern Siemens überraschte mit guten Geschäften im ersten Quartal. Die Aktie legte um gut 7% zu. Und auch der Wolfsburger Autobauer VW konnte überraschen. Trotz des Corona-bedingten Umsatzeinbruchs konnte Volkswagen im abgelaufenen Geschäftsjahr 10 Milliarden Euro Gewinn machen. Grund ist die starke Nachfrage aus China. Im MDAX waren die Papiere von Pro7Sat1 der Favorit. Sie gewannen nach überraschend robusten Zahlen knapp 5% an Wert. Im SDAX sprangen CW Color um fast 6% nach oben. Ein brummendes Weihnachtsgeschäft hatte dem Fotodienstleister im Corona-Jahr 2020 einen Gewinnsprung beschert.
Von der Börse und von Corona-Gewinnern, hätte ich beinahe gesagt, kommen wir zu denjenigen in Deutschland, die es besonders hart getroffen hat. Die Kulturschaffenden gehören zu denjenigen, die es in der Krise im vergangenen Jahr wirtschaftlich besonders schwer erwischt hat. Keine mächtige Industrielobby im Hintergrund, keine auf den ersten Blick messbare, in Anführungsstrichen systemrelevante Tätigkeit. Und so waren die Corona-Maßnahmen oder sind es immer noch für viele in der Branche ein Schlag in die Magengrube. Viele sehen noch immer kein Licht am Ende des Tunnels. Andreas Reuter.
Kinos, Theater, Konzertsäle, alles geschlossen. Mindestens bis Mitte Februar, aber vermutlich noch länger.
Für uns im Kulturbereich ist das so etwas wie ein nicht enden wollender Albtraum. Die Nerven sind runter und die Geldmittel sind auch in vielen Fällen verbraucht oder es geht quasi dem Ende zu.
So Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Viele fürchten jetzt schon um den Frühsommer. Ina Kessler von der Initiative Musik nennt das Beispiel von Musikfestivals.
Die Festivals, die jetzt geplant haben, im Mai stattzufinden und alle im Moment kalte Füße bekommen und überlegen, was ist, wenn ich im Mai mein Festival so gar nicht realisieren kann? Was mache ich denn dann? Das heißt, da herrscht eine unglaubliche Verunsicherung, eine Angst, denen steht das Wasser bis zum Hals. Sie wissen nicht, ob sie dürfen oder nicht.
Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters kann diese Verzweiflung nachvollziehen. Sie verweist auf ihr Programm Neustart Kultur. 1 Milliarde Euro wurde da bereitgestellt, noch unter dem Eindruck des ersten Lockdowns im Frühjahr, als von wochenlangen Schließungen jetzt im Winter noch keine Rede war. Insofern, sagt Grütters, müsse jetzt noch mal nachgelegt werden.
Ich glaube, dass der Mehrbedarf sehr wohl auf 1,5 Milliarden auch beziffert werden kann.
Die erste Milliarde aus dem Sommer sei bereits vollständig vergeben, die 60 Teilprogramme mit rund 34.000 Anträgen schon überzeichnet. Mehr Geld sei also nötig, nicht nur um den Menschen einer bestimmten Berufsgruppe zu helfen.
Ich glaube, dass die Gefahr eines immensen Schadens auch für den kulturellen Reichtum droht und natürlich auch für das Gemeinwesen. Wir machen das alles zwar für die Künstler und Kreativen, aber weil wir ihren Wert für das Miteinander natürlich sehen. Insofern kommt das, was wir den Kreativen der Kultur geben, uns allen zugute.
Sie glaube nicht, dass die Menschen sich im langen Lockdown die Kultur einfach abgewöhnten, sagte Grütters. Im Gegenteil, sie erwarte nach der Wiedereröffnung, so wörtlich, ein großflächiges Zurück zur Kultur.
Die Kultureinrichtungen gehörten zu den ersten, wirklich, die im März geschlossen wurden. Und sie dürfen nicht die letzten sein, die wieder aufmachen.
Andreas Reuter berichtete, im Mai 2020 gräbt das Landeskriminalamt Sachsen einen Garten im nordsächsischen Örtchen Kolm um. Die Ermittler finden, verpackt in mehreren Erddepots, ein AK-47 Sturmgewehr, rund 6000 Schuss Munition und 2 Kilogramm Sprengstoff. Auf dem Anwesen finden sie darüber hinaus Reste einer verschossenen Panzerfaust, Rauch- und Übungsgranaten, einen Schalldämpfer, Sprengzünder und NS-Divisionalien. Haus und Garten gehören Philipp Elitesoldat der Bundeswehr. Der 45-Jährige muss sich nun vor dem Landgericht Leipzig wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz verantworten. Silvia Stadler.
Der Mann, in dessen Garten im Mai letzten Jahres ein ganzes Waffenarsenal ausgegraben wurde, verlas gleich zu Verhandlungsbeginn eine persönliche Erklärung. Er sei beim Kommando Spezialkräfte für die Ausbildung zuständig gewesen. Oft sei bei Übungen das Material verschlissen gewesen und es habe Engpässe bei der Munition gegeben. Das habe über Jahre zum Bunkern von Munition geführt. Als es dann nach einer aus dem Ruder gelaufenen Abschiedsparty in seiner Einheit 2017 Ermittlungen des militärischen Abschirmdienstes gab, habe er Teile des angesammelten Munitionsdepots auf sein Grundstück in Kolm bei Wermsdorf gebracht, um weiteren Schaden von der Einheit abzuwenden. Er habe sich nichts dabei gedacht, auch nicht, als er seinen Sohn bat, ihm beim Vergraben von Waffen und Munition zu helfen. In der Haft in Dresden habe er dann die Konsequenzen für sein Handeln gespürt, sagte Philipp S., der bei diesen Worten kurz mit den Tränen kämpfte. Sein Verteidiger André Klein nennt diese Motivlage nachvollziehbar.
Da war natürlich die Frage ist, was mache ich mit den ganzen Munitionsteilen, die ich vielleicht nicht vorschriftsmäßig in irgendwelche Schießklatten aufgenommen habe. Was mache ich damit, wenn man bei uns im Spind, im Kellergang irgendwas findet, Mitbringsel von Auslandseinsätzen, die da eigentlich nicht hingehören? Was macht man damit? Und diese angesprochene, in Anführungsstrichen, Aufräumaktion, die da mal so durch die Zeugenvernehmung geisterte, erscheint mir plausibel.
Der Ermittlungsführer des Landeskriminalamtes berichtete als Zeuge vor Gericht, dass man bei der Durchsuchung des Hauses in Kolm zahlreiche Nazi-Devotionalien gefunden habe. Postkarten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, Zeitschriften zur Wehrmacht. Fotos davon wurden im Prozess gezeigt. Trotzdem sei das nicht das Haus eines typischen Rechten gewesen, so der Zeuge vor Gericht. Ein Punkt, den Anwalt André Klein selbstredend entlastend für seinen Mandanten ins Feld führt.
Er hat gesagt, er hat das Haus betreten. Es wirkte wie ganz normales Einfamilienhaus, nicht als wie so das klassische rechte Haus, wo dann irgendwie Fahnen über der Tür hängen oder irgendwelche Nazi-Bilder an der Wand hängen. Das, was man gefunden hat, hat man in Kisten gefunden, im Schrank. Also jetzt nicht so, dass es irgendwie in Bilderrahmen an der Wand hing. Man hat die Chats ausgewertet, man hat das Laptop ausgewertet, man hat die E-Mails sich angeschaut und das Handy ausgewertet. Und man hat nichts gefunden, was auf irgendwelche rechten Strukturen hinweist.
Dennoch sind die Vorwürfe gegen den 45-Jährigen, der derzeit offiziell bei halben Bezügen vom Dienst suspendiert ist, gravierend, Gerichtssprecherin Katrin Seidel.
Der härteste Strafrahmen ist hier der nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz und da sieht der Regelstrafrahmen 1 bis 5 Jahre Freiheitsstrafe vor.
Für den Prozess sind bis Ende März noch 7 weitere Verhandlungstage anberaumt worden.
Sylvia Stadler berichtete. Seit heute gilt der Atomwaffenverbotsvertrag. Georg Schwarte.
Es war die Unterschrift von Honduras, die allen Unterschied machte. Als 51. Staat nämlich ratifizierte Honduras, was Atomwaffengegner als Schlüssel für eine atomwaffenfreie Welt halten. Heute also ein Tag, um zu feiern, sagt Amelas Kilian von der Internationalen Vereinigung der Anwälte gegen Atomwaffen.
51 Staaten werden ihre Hoheitsgebiete zu atomwaffenfreien Zonen erklären. Das heißt, dass deren Gewässer, deren Luftwaffenraum auch nicht zur Verfügung stehen, nicht einmal mit Atomwaffen zu überfliegen. Und das ändert ja schon was. Und wir hoffen, dass Deutschland diesen Weg mitgeht.
2017 hatten in der Generalversammlung in New York 122 der 193 Mitgliedstaaten einen UN-Vertrag zum Verbot aller Atomwaffen unterzeichnet. Heute, fast 4 Jahre später, tritt er in Kraft. Eben weil 51 Staaten ihn ratifizierten. 51 Länder. Deutschland ist nicht dabei. Ist treuer NATO-Bündnispartner und durch das Konzept der nuklearen Teilhabe auch ein Land, in dem die USA in Büchel Atombomben stationiert haben. Außenminister Maas hält bis heute wenig vom Ausstieg aus Teilhabe und einem Atomwaffenverbotsvertrag.
Wenn man sich lediglich verabschiedet und sagt, wir wollen nichts mehr damit zu tun haben, wird es nicht dazu führen, dass es auch nur eine Atombombe weniger auf der Welt gibt. Sondern ich finde, wir müssen unseren Einfluss nutzen, den wir haben als Teil der NATO, auch mit unserem Bündnispartner der Vereinigten Staaten, um unentwegt darauf hinzuarbeiten, dass wir weniger Atombomben in dieser Welt haben und irgendwann überhaupt keine mehr.
Alle Nuklearmächte haben den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen abgelehnt, weigerten sich wie Deutschland übrigens auch zumindest mit Beobachterstatus an der Vertragsstaatenkonferenz der Unterzeichnerländer teilzunehmen. Sascha Hahn von ICAN Deutschland, die Organisation, die 2017 für ihre Abrüstungsbemühungen den Friedensnobelpreis erhielt, versteht Deutschland, das sonst auf Abrüstung und Friedenspolitik setze, bis heute nicht.
Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Bundesregierung Abrüstungsverhandlungen, zumal im Rahmen der Vereinten Nationen, verweigert. Und damit hat sie einerseits mit ihrer abrüstungspolitischen Tradition gebrochen und zweitens, sie hat die einzigartige politische Bedeutung dieses Prozesses verkannt.
Die Anwälte gegen Atomwaffen übrigens haben sich heute mit einem offenen Brief an Kanzlerin und Bundestag gewandt, mit 3 sehr konkreten Forderungen.
Die erste ist die Unterzeichnung und Ratifizierung des Atomwaffenverbotsvertrages. Die zweite ist das Stoppen der Stationierung der 9 US-amerikanischen B-61-12 Atombomben in Büchel. Und die dritte Kernforderung ist das Unterlassen der geplanten Anschaffung von 45 US-amerikanischen F-18-Jagdflugzeugen, die als Kernwaffenträger für die Bundeswehr eingesetzt werden sollen.
Die Haltung der Bundesregierung: Man wolle ja eine Welt ohne Atomwaffen, aber noch gäbe es Staaten, die auf diese Waffen setzten, sagte einst die stellvertretende Regierungssprecherin Dämmer.
Und solange das so ist und Deutschland und Europa hiervon auch bedroht sind, besteht nun mal die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort.
Die Bundesregierung übrigens hat gerade erst auf eine Anfrage der Linken ihre Absage an den Atomwaffenverbotsvertrag erneuert und sagt, der bestehende Atomwaffensperrvertrag sei das wirksamere Instrument für Abrüstung.
Georg Schwarte berichtete. Wir kommen zur Presseschau. Autorin Ingrid Tramm, gesprochen von Katja Franke.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht die Corona-Pandemie. Insbesondere geht es um die Impfstrategie und die Kontroverse um Grenzkontrollen in der EU. Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau: Zwar mag Einigkeit darüber bestehen, den Binnenmarkt offen zu halten, damit Lieferketten nicht unterbrochen werden. Auch Pendler sollen es nicht mehr so schwer haben wie im vergangenen Jahr, zu ihren Arbeitsplätzen im Nachbarland zu gelangen. Doch der große Rest der Europäerinnen und Europäer wird sich noch lange gedulden müssen. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen ist strikt gegen Grenzschließungen. Wer bei jedem Problem Grenzen aufs Tapet bringt, macht die europäische Idee wieder ein Stück mehr kaputt. Eine europäische Antwort auf das Virus? Gern. Gemeinsame Forschung, verteilte Impfstoffproduktion, besser abgestimmte Corona-Regeln. Mit einem Wort, Schlagbäume wegräumen. Als erstes die im Hirn. Der Mannheimer Morgen äußert sich desillusioniert über mögliche Reisefreiheiten für Geimpfte. Die Impfung verspricht in diesem Zusammenhang keine Hilfe, weil es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts noch Monate dauern könnte, bis die Virologen sicher ermittelt haben, ob Geimpfte das Virus weitergeben können. So lange sind Gedankenspiele über eine Reisefreiheit für Geimpfte eine akademische Diskussion. Die Leipziger Volkszeitung kommentiert die Briefwahl des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet zum CDU-Vorsitzenden. Das endgültige Ergebnis für Laschet hat ihn einen Schritt näher an die Kanzlerkandidatur gebracht. Die anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März werden sein Schicksal nicht entscheiden. Dafür ist er noch nicht lange genug Parteichef, als dass mögliche Niederlagen mit ihm nach Hause gehen könnten. Viel wichtiger ist die Frage, wie sich seine persönlichen Umfragewerte entwickeln. Da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Laschet könne jetzt durchatmen, meint die Ludwigsburger Kreiszeitung. Aber nur kurz. Denn die Abstimmung der Delegierten ist das eine, die Stimmung in der Partei das andere. Die Parteibasis im Osten hinter sich zu bringen und die CDU dort wieder stark zu machen, wird vermutlich die Herkulesaufgabe für den Parteichef aus dem Westen werden. Im Badischen Tagblatt aus Baden-Baden ist zu lesen, vorerst kann Laschet mit großer Autorität als neuer Parteichef loslegen. Das Wort Geschlossenheit machte gestern Abend noch häufiger die Runde als am vergangenen Wochenende schon. Wenn das jeder so betont, heißt das nur, dass die Geschlossenheit bisher nicht hergestellt war. Das war die Presseschau. Die Redaktion hatte Ingrid Tramm, Sprecherin Katja Franke.
Die Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon sagt Tschüss, Daniel Heinrich.